HR Info im Gespräch.
Mit Serge Bramatz, Kriegsverbrecherjäger. Am Mittwoch beginnt vor dem Sondertribunal für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag eines der letzten großen Verfahren. Auf der Anklagebank sitzt Ratko Mladic. Chefankläger Bramatz wirft ihm vor, für das Massaker von Srebrenica verantwortlich zu sein. Dort wurden 1995 8000 Bosnier ermordet. Jetzt ist Serge Bramatz im Gespräch mit hr-info-Korrespondent Andreas Reuter.
Herr Bramatz, am Mittwoch beginnt der Prozess gegen Ratko Mladic, den früheren Militärchef der bosnischen Serben. Sie vertreten dann da die Anklage. Bevor wir darüber sprechen, würde ich gerne ein bisschen zurückgucken, 16 Jahre zurück. Da waren Sie Staatsanwalt in Ihrer Heimatstadt in Eupen. Das liegt ganz am Rand von Belgien, im kleinen deutschsprachigen Teil des Landes. Können Sie sich eigentlich noch erinnern, was damals Ihr erster Fall war?
Gute Frage. Ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, aber ich kann mich schon sehr gut daran erinnern, dass mehr als 50% unserer Fälle zu dem Zeitpunkt grenzüberschreitende Fälle waren. Also zwischen der Staatsanwaltschaft Aachen, der Staatsanwaltschaft Verviers, Maastricht und dann Eupen. Also wir haben uns sehr, sehr früh auf grenzüberschreitende Fälle konzentriert. Und da waren also doch viele so kleinere Drogenfälle bei, würde ich sagen.
Und haben Sie da eher erfolgreich gearbeitet? Haben Sie Ihre meisten Fälle durchgekriegt und gewonnen, wie man so schön sagt?
Auch wissen Sie, als Staatsanwalt in dem kontinentaleuropäischen System geht es sich ja nicht so sehr um Gewinnen oder Verlieren. Es geht sich einfach darum, der Gerechtigkeit zu dienen. Und ich denke schon, dass mit den Kollegen vor Ort wir der Gerechtigkeit gedient haben, wenn ich das so sagen darf. Dass natürlich auch Freisprüche dazugehören, ist ganz klar. Aber ich denke schon, dass wir als Team in der Staatsanwaltschaft bei der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität relativ erfolgreich gewesen sind.
Was haben Sie denn damals gelernt, was Ihnen jetzt heute hilft in Ihrer Rolle?
Es ist sicherlich so, dass wenn man sehr viel grenzüberschreitend arbeitet, mit Kollegen arbeitet, die aus anderen Rechtssystemen kommen, aus einem anderen Sprachraum, dass das sicherlich Öffnungen schafft und den Umgang erleichtert. Und das ist sicherlich auch so jetzt in dem Bereich bei den Vereinten Nationen, wo wir doch in meiner jetzigen Behörde, ich habe 350 Mitarbeiter aus 65 verschiedenen Ländern. Und ich denke, wenn man von klein auf mit verschiedenen Kulturen und verschiedenen Sprachen zu tun hat, dass das sicherlich hilft.
Ist aber trotzdem auch mal was so richtig in die Hose gegangen, wo Sie gesagt haben, oh Gott, hier hatten wir nicht genug Beweise, da hätten wir gründlicher arbeiten müssen, der ist uns jetzt weggekommen?
Nachdem ich in Eupen Staatsanwalt gewesen bin, bin ich nach 7 Jahren nach Brüssel gegangen und war da Koordinator für internationales Verbrechen. Große Dossiers, internationale Akten, Menschenhandel und Drogenhandel. Und da ist in der Tat leider Gottes manchmal so gewesen, dass es nicht so geklappt hat, wie wir uns das gewünscht haben, wo dann Zeugen nicht mehr aussagen wollten oder wo dann Beklagte auf freiem Fuß gesetzt wurden und dann verschwunden sind, ohne dass jemals das Verfahren zu Ende geführt werden konnte. Also natürlich hat es auch regelmäßig Frustrationen gegeben.
Sie sagen das so locker. Sie sind nach Brüssel gegangen. Sie waren mit 40 der Föderalprokurator für ganz Belgien. In Deutschland würde man wohl sagen, der Generalbundesanwalt. Also die richtig großen Sachen, Terrorismus, Menschenhandel, organisierte Kriminalität. Warum haben Sie dann gesagt, das reicht mir immer noch nicht? Ich will jetzt richtig hoch hinaus zu den Kriegsverbrechern, zu den Despoten, zu den Diktatoren.
Ja, so habe ich das sicherlich zu dem Zeitpunkt nicht gesehen. Richtig ist, dass ich von, ich habe mein Jurastudium gemacht, habe dann noch ein Studium in Kriminologie gemacht, habe dann in Freiburg im Breisgau promoviert im Bereich der internationalen polizeilichen Zusammenarbeit. Das heißt, die internationale Kriminalitätsbekämpfung ist immer mein berufliches Ziel, aber auch mein persönliches Hobby gewesen. Ich habe auch in dem Bereich veröffentlicht und unterrichtet. Nachdem ich dann in der Tat Leiter der Bundesanwaltschaft war, wurde dann 2 Jahre später der Internationale Gerichtshof in Den Haag gestartet. Und meine Behörde, wir sind eines der wenigen Länder in Europa gewesen, die schon Fälle von internationalem Völkerrecht verhandelt hatten. Wir hatten also mehrere Fälle in Bezug auf den Völkermord in Ruanda gehabt. Und in diesem Zusammenhang hat das ICC, der Internationale Strafgerichtshof, dann auch Kontakte zu unserer Behörde gesucht, um von unseren Erfahrungen zu lernen. Und in diesem Kontext wurde mir dann nahegelegt, ob ich mich nicht bewerben wollte, um dann da als Nummer 2 anzufangen, was ich anfangs nicht wollte, aber was sich dann nachher doch als sehr, sehr interessant herausstellte.
Warum wollten Sie das nicht?
Weil ich erst seit weniger als 2 Jahren die Bundesbehörde leitete in Brüssel, was auch eine sehr interessante und vielseitige Funktion war. Und ja, nach 2 Jahren möchte man ja eigentlich nicht schon eine Position verlassen. Aber gut, ich habe mich dann doch für die Stelle beworben. Es gab 130 Kandidaten. Ich dachte, ach, man wird vielleicht ja nicht unbedingt auf mich da zurückgreifen. Aber natürlich war ich dann doch sehr, 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 sehr zufrieden, dass dann die Wahl in New York auf meine Person gefallen ist und was dann eben wieder eine neue Herausforderung war. Denn es ging sich ja darum, in Den Haag die Behörde von null aufzubauen. Als ich in Den Haag angekommen bin, waren wir 8 Mitarbeiter bei der Anklage. Ja, wir haben die ersten Ermittlungen gestartet im Kongo. Ich weiß, wir hatten 2 Ermittler, die sich um hunderttausende mögliche Fälle im Kongo befassen mussten. Ein Land, das 80 Mal größer als Belgien ist. In der Tat, das ist ein Kontinent. Also insofern waren das sehr große Herausforderungen und ich habe das natürlich auch als sehr, sehr interessant empfunden.
Am Mittwoch fängt jetzt der Prozess an gegen Ratko Mladic. Was ist so wichtig an diesem Fall?
Wir haben natürlich sehr viele wichtige Fälle gehabt. Es ist klar, dass in der Öffentlichkeit die Fälle Milosevic aus der Vergangenheit und das laufende Verfahren von Karadzic und Mladic sehr, 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 sehr wichtig sind und am ehesten bekannt sind. Natürlich, es hat insgesamt 161 Verfahren gegeben in Den Haag. Personen von allen Seiten sind strafrechtlich zur Verantwortung gezogen worden. Warum ist jetzt das Mladic-Verfahren besonders wichtig? Karadzic und Mladic sind schon für uns die vermeintlichen Haupttäter für den Krieg in Bosnien und unter anderem das, was in Srebrenica passiert ist. Karadzic als politischer Kopf, als Präsident der Serben in Bosnien. Wir betrachten ihn als den Architekt der ethnischen Säuberung, des Völkermordes. Und Mladic natürlich sein militärischer erster General, seine rechte militärische Hand, die dann diese Politik der ethnischen Säuberung in die Tat umgesetzt hat. Ich habe das seit mehr als 4 Jahren arbeite ich in dieser Funktion. Als ich dort im Januar 2008 angefangen habe, hieß es überall, man ist ja pessimistisch, dass überhaupt es einmal gelingen wird, Karadzic und Mladic festzunehmen. Es wurde als absolut unrealistisch gesehen. Heute ist es Realität und das ist sicherlich das Wichtigste. Ich bin bestimmt 10-mal in Bosnien gewesen, habe Opferorganisationen getroffen, Überlebende, die zahlreiche Familienmitglieder verloren haben. Ich kann mich erinnern, eine der Damen, mit denen ich gesprochen hatte, sie hat 42 männliche Mitglieder ihrer Familie verloren, ihren Vater, ihren Ehemann, ihre Söhne, ihre Brüder. Und wenn ich mit den Überlebenden rede, in den letzten 4 Jahren, die erste Frage, die immer wieder gestellt wurde, ist, wir wollen sehen, dass Karadzic und Mladic sich in Den Haag befinden. Und wenn man eine Zukunft für den Balkan haben will, dann geht das nicht ohne die Strafverfolgung derjenigen, die Hauptverantwortung tragen. Und wir hätten natürlich am liebsten Karadzic und Mladic zusammen vor den Richtern gehabt, weil sie ja gemeinsam diese Straftaten geplant und ausgeführt haben. Aber wir sind natürlich sehr zufrieden, dass nachdem das Karadzic-Verfahren vor 2 Jahren angefangen hat, jetzt auch endlich das Mladic-Verfahren anfangen kann.
Sie haben das Massaker von Srebrenica erwähnt, das schlimmste Verbrechen auf europäischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg. 8000 Menschen sind da ermordet worden. Mhm. Was war der ganz persönliche Anteil von Ratko Mladic an diesem Massaker?
Gut, es ist natürlich, es wird den Richtern obliegen, über Schuld und Unschuld zu entscheiden. Ja, also wir legen also sehr großen Wert darauf, dass die Rechte der Verteidigung hier auch gewahrt werden. Also ich werde mich hier nicht über eine endgültige Verantwortung aussprechen. Natürlich ist es ganz klar, dass unsere Theorie der Anklagebehörde, die wir also ab Mittwoch vortragen werden, ist, dass er natürlich der oberste militärische Führer ist, der dafür verantwortlich ist, dass in zahlreichen Dörfern in Bosnien während 92 und 95 tausend Menschen ermordet wurden, hunderttausende Menschen vertrieben wurden. Das heißt, die ethnische Säuberung in Bosnien, die 3 Jahre Belagerung von Sarajevo und natürlich dann Srebrenica, eine der Ortschaften, eine der letzten Ortschaften, die von den Serben nicht eingenommen wurden und wo man die ethnische Säuberung durchführen wollte. Also insofern trägt er unserer Meinung nach die Hauptverantwortung für den Völkermord in Srebrenica. Deshalb wird er also auch verfolgt, nicht nur wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sondern wegen Völkermord in Srebrenica. Und wir gehen davon aus, dass durch eben die Tatsache, dass er die oberste Befehlsgewalt hatte, er natürlich hier ein Haupt, um nicht zu sagen der Hauptverantwortliche ist.
Ratko Mladic sitzt jetzt vor Gericht. Er ist auch schon vor dem eigentlichen Prozessbeginn ab und zu aufgetreten dort im Gerichtssaal. Da hat er provoziert, rumgepöbelt, kann man auch fast sagen, sich respektlos aufgeführt, ist des Saales verwiesen worden. Wie wirkt er denn auf Sie? Und was ist das für ein Gefühl, nach so langer Zeit, wo Sie an dem Fall gearbeitet haben, ihm jetzt persönlich gegenüber zu sitzen?
Gut, er wurde während 17 Jahren gesucht. Ja, es ist schon sehr frustrierend gewesen in der Vergangenheit, dass trotz des internationalen Drucks es nie zu der Festnahme gekommen ist. Natürlich sind wir sehr zufrieden, dass es schlussendlich dann geklappt hat. Nur als er letztes Jahr im Mai festgenommen wurde, war sein Gesundheitszustand relativ schlecht. Er hatte mehrere Gehirnschläge gehabt. Insofern habe ich also, als ich ihn letzte Woche im Gerichtssaal gesehen habe, hat er also selber gesagt, dass er sich heute viel besser fühlt als vor einem Jahr. Also insofern gehen wir also davon aus, dass sein Gesundheitszustand es absolut erlaubt, jetzt ein Verfahren führen zu können. Frustrierend ist, dass es eben jetzt so spät ist. Er wird 70. Wir hätten natürlich viel lieber dieses Verfahren vor Jahren schon geführt. Aber wir sind natürlich sehr zufrieden, dass es jetzt endlich losgeht.
Aber die Gefahr ist immer, dass es so endet wie im Fall Milosevic, dass der Prozess sich über Jahre hinzieht und der Angeklagte womöglich sein Urteil gar nicht mehr erlebt.
Gut, ich bin natürlich kein Arzt. Ich habe keine Glaskugel, um in die Zukunft schauen zu können. Das ist natürlich immer ein Risiko und das Risiko ist ja sicherlich gegeben. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb wir das Verfahren eigentlich reduziert haben. Es ist also ein Verfahren, das nur 2/3 der Straftaten umfasst, die Karadzic zur Last gelegt werden, um eben die Dauer des Verfahrens einigermaßen zu reduzieren.
Das heißt, nur die schwersten Fälle und die eine oder andere Tat musste einfach unter den Tisch fallen?
Ja, wissen Sie, das Frustrierende in unserem Job ist wirklich, dass man zwischen schrecklichen und noch schrecklicheren Taten wählen muss. Wenn man es rein staatsanwaltschaftlich betrachten würde, um eine Verurteilung zu erwirken, wäre es sicherlich so, dass wenn wir uns ein einziges Massaker nehmen würden, wo 50 Menschen ermordet wurden, dass es eigentlich ausreichen würde, um die schwerwiegendste Strafe zu erzielen. Aber es geht sich ja bei uns nicht nur darum, eine Verurteilung zu erwirken, es geht sich ja auch darum, nochmals in voller Breite zu zeigen, welche Straftaten begangen worden sind, sowohl in der geografischen als auch in den Zeitrahmen. Was wir also getan haben, ist, wir haben die Hauptklagepunkte beibehalten in Bezug auf die ethnische Säuberung in den bosnischen Dörfern und in Bezug auf 3 Jahre Belagerung von Sarajevo. Aber innerhalb dieser großen Straftatbestände haben wir nur eine begrenzte Anzahl Einzelstraftaten ausgesucht. Zum Beispiel bei Karadzic hatten wir 200 Einzelstraftaten, die wir dann beweisen wollten und denke ich auch bewiesen haben. Und beim Mladic wird es eben nur 110 verschiedene sein. Und das ist natürlich immer sehr schwierig, den Opfern zu vermitteln. Denn für das einzelne Opfer macht es natürlich überhaupt keinen Unterschied, ob man jetzt ein Opfer von 50 ist oder ein Opfer von 500. Für das einzelne Opfer macht es überhaupt keinen Unterschied, ob jetzt der Verantwortliche der Vergewaltigung ein einfacher Soldat gewesen ist oder von einem höheren Offizier direkt angeordnet wurde. Also insofern ist es nicht einfach, das den Opfern zu vermitteln. Eben diesen Kompromiss, den wir finden müssen zwischen auf der einen Seite die Repräsentativität der Straftaten, die begangen worden sind, aber auch das Ganze in einem Paket zu schnüren, das es also verhandelbar macht. Denn die Zeiträume, von denen wir sprechen, auch Mladic, wird ein Zwei-Jahres-Verfahren sein.
Sie sind in Ihrer Rolle als Chefankläger nicht nur Jurist, sondern in gewisser Weise auch immer Diplomat. Sie müssen die Regierungen dazu bringen, Verdächtige aufzuspüren, zu verhaften und endlich auszuliefern. Sie erstatten dann auch regelmäßig hier bei der EU in Brüssel Bericht, ob Serbien zum Beispiel wirklich mit Ihnen zusammenarbeitet. Schon nach der Festnahme von Mladic hat Serbiens Präsident Boris Tadic gesagt, das sei das Ergebnis der vollständigen Kooperation seines Landes mit dem Tribunal. Sehen Sie das auch so, vollständige Kooperation?
Einer der großen Unterschiede zwischen einem nationalen Staatsanwalt und einem internationalen Staatsanwalt ist jetzt, als ich Leiter der belgischen Behörde war, man hat die Kontrolle des Territoriums, wenn irgendwo eine Straftat begangen wird, man kann sich sofort dahin begeben. Man hat einen klaren rechtlichen Rahmen, man hat die nötigen Ermittler und Experten zur Verfügung, man hat die Unterstützung der öffentlichen Meinung und der Politik. International ist das natürlich überhaupt nicht so. Alle unsere Ermittlungen werden im Ausland geführt, alle unsere Festnahmen müssen im Ausland geschehen, da sich das Gericht ja physisch in Den Haag befindet.
Sie haben auch keine Polizisten, die Sie da hinschicken können und sagen, verhaftet den mal. Ne?
Das haben wir auch nicht. Ich denke auch nicht, dass das eine Lösung wäre. Das heißt, Wir sind vollständig von der internationalen Zusammenarbeit abhängig. Zum einen Zusammenarbeit von denjenigen Ländern, auf deren Grundgebiet sich die Flüchtigen befinden, natürlich hier in erster Linie Serbien, und Zusammenarbeit von den Ländern, die Druck auf Serbien ausüben können. Und wenn heute wir in der doch glücklichen Situation sind, dass Karadzic und Mladic nach 17 Jahren doch endlich verhaftet wurden, dann habe ich persönlich überhaupt keinen Zweifel daran, dass das zu einem großen Teil daran liegt, dass die Europäische Union Druck ausgeübt hat auf Serbien, wie auch vorher auf Kroatien und immer noch auf Bosnien, in dem politisch ganz klar festgelegt wurde, dass die Länder des ehemaligen Jugoslawiens, die der Europäischen Union beitreten wollen, als eine der Voraussetzungen eine vollständige Zusammenarbeit mit dem Tribunal beweisen müssen. Ist heute alles perfekt? Sicherlich nicht. Die letzten Festnahmen wurden getätigt, aber wir fragen Serbien immer noch, Ermittlungen zu führen, um eben festzustellen, wie es überhaupt passieren konnte, dass Karadzic und Mladic sich für so viele Jahre verstecken konnten. Es muss dafür Gründe geben, es muss dafür Personen im System geben, die diese Leute unterstützt haben. Und hier drängen wir weiterhin darauf, dass die serbischen Behörden, und ich werde nächste Woche in Belgrad sein, auch hier Klarheit schaffen über was in der Vergangenheit da schiefgelaufen ist.
Mladic, hört man, soll regelmäßig seine Rente überwiesen bekommen haben und über Mittelsmänner auch abgehoben. Wie ist denn der Stand der Erklärungen bisher? Also wie weit ist die Aufklärung da gegangen?
Es hat natürlich da mehrere Phasen gegeben. Der erste Haftbefehl gegen Mladic war in 1995. In 1995 reiste Mladic sehr frei durch die Region. Es gab zu dem Zeitpunkt schon internationale Truppen, die anwesend waren, aber niemand hat irgendeinen Versuch gestartet, ihn festzunehmen. Wir haben Aussagen von Standing Ovations in Fußballstadien, wo also Mladic sich befand in den 90er Jahren, obwohl ein internationaler Haftbefehl gegen ihn bestand. Ab 2000 wurde dann der internationale Druck dann doch etwas größer, dass er eigentlich von der Bildfläche verschwunden ist. Wir haben die Beweise, dass also in 2006 man einen Versuch gestartet hat, ihn festzunehmen. Aber da ist er wenige Stunden vor der Festnahme auch gewarnt worden. Es gibt Gründe zur Annahme, dass das möglicherweise Personen gewesen sind, die den Nachrichtendiensten nahestanden, wo also auch in 2006 entkommen ist. Wo er jetzt in den letzten 5 Jahren dann gewesen ist, da haben wir noch keine abschließenden Elemente zu. Er wurde ja gefunden bei seinem Vetter, 70 Kilometer von Belgrad entfernt. Scheint mir jetzt nicht der schwierigste Ort, um jemanden zu finden. Und da warten wir natürlich schon noch auf einige Informationen, die im Moment sehr dünn durchsickern, weil natürlich auch jetzt Wahlen sind und während der politischen Phase, der Wahlphase, man sich nicht unbedingt mit unpopulären Dingen befassen möchte. Aber wir hoffen schon, dass in naher Zukunft da mehr Informationen kommen.
Was wird denn jetzt eigentlich aus dem Jugoslawien-Gerichtshof? Also der vorletzte Verdächtige wird jetzt angeklagt, einer kommt dann noch danach. Was kommt danach?
Es ist in der Tat richtig, mit dem Mladic-Verfahren nächste Woche und mit dem Hadžić-Verfahren, der Serbenführer aus Kroatien, werden wir dieses Jahr den Start der beiden letzten Verfahren haben. Und der Sicherheitsrat hat auch entschieden, dass wir bis Dezember 2014 unsere Verfahren abschließen müssen, beziehungsweise so langsam das Tribunal schließen müssen. Der Sicherheitsrat hat entschieden, dass es eine Art Nachfolgeorganisation dann geben wird. Und diese Nachfolgeorganisation wird sich dann mit den verbleibenden Berufungsverfahren befassen, wird sich mit Zeugenschutz und ähnlichen Fragen befassen und vor allen Dingen dafür Sorge tragen, dass die Zusammenarbeit mit den Staatsanwaltschaften in der Region weitergeführt werden kann. Denn das, denke ich schon, wird eine der Hauptelemente sein, die ich denke positiv betrachtet werden, ist, dass wir in den letzten 5 Jahren doch eine relativ gute Zusammenarbeit mit den Staatsanwaltschaften in Serbien, Kroatien und Bosnien organisiert haben. Das heißt, wir sind jetzt auch dabei, unser verbleibendes Material an diese nationalen Behörden abzugeben, denn dort müssen noch Hunderte, um nicht zu sagen Tausende Verfahren geführt werden. Und also auch nach der Schließung des Tribunals wollen wir dafür Sorge tragen, dass die 7 Millionen Dokumenten, die wir in unserer Anklagegebühr haben, auch weiterhin zugänglich sind für Staatsanwaltschaften in der Region, für Verfahren auf nationaler Ebene.
Ihr Gerichtshof war so ein bisschen der Vorreiter, der erste internationale Gerichtshof nach den Nürnberger Prozessen. Dann gab es noch ähnliche Einrichtungen für Ruanda, für Sierra Leone, für den Libanon. Und es gibt den ICC, den Internationalen Strafgerichtshof, der theoretisch für die ganze Welt zuständig sein sollte. Was halten Sie eigentlich für besser? Sie waren an beiden Gerichtshöfen, also an einem Sondergerichtshof für Jugoslawien und am Internationalen Strafgerichtshof. Ein Gericht für alle oder besondere Gerichtshöfe für einzelne Krisenregionen?
Ja, eine der Kritikpunkte den Ad-hoc-Tribunalen gegenüber ist natürlich gewesen, dass diese Tribunale nach dem Konflikt erst geschaffen wurden. Man hat also sehr viel Zeit verloren, bevor Ermittlungen starten konnten und bevor Verfahren geführt wurden. Insofern ist es schon die Logik, dass es ein permanentes Tribunal geben muss. Das Problem ist eben, dass unser Tribunal von den Vereinten Nationen geschaffen wurde. Das heißt, eine Verpflichtung der Zusammenarbeit für alle Länder der Welt besteht. Wobei beim ICC es ja so ist, dass nur Vertragsstaaten verpflichtet sind zur Zusammenarbeit. Das heißt, als ich dort angefangen habe vor 9 Jahren, gab es 60 Länder, die Zuständigkeit des Gerichts akzeptiert haben. Heute sind es 125, was sicherlich eine positive Entwicklung ist.
Aber die USA gehören immer noch nicht dazu.
Richtig, aber die großen Länder dieser Welt, ob es jetzt Russland, China, die USA, Pakistan, Indien, um nur einige zu nennen, was diese Länder betrifft, die haben also immer noch nicht das Rom-Statut, welches das Tribunal geschaffen hat, ratifiziert. Also insofern ist es ein sogenanntes Weltgericht, aber nicht zuständig für das gesamte Territorium unseres Planeten.
So, nochmal zum Fall Ratko Mladic. Mittwoch geht es los. Welche Botschaft geht davon aus für die Diktatoren und Massenmörder dieser Welt?
Unsere erste Botschaft geht natürlich in Richtung Opfer. Und wir werden auch bei unserem Opening Statement, bei der Eröffnung der Anklage, was sich also über 6 Stunden hinziehen wird, werden wir einige der Opfer in den Mittelpunkt stellen. Denn darum geht es sich ja. Wir sehen eigentlich sehr, sehr oft, dass viel mehr Aufmerksamkeit den Tätern gegeben wird. Ja, als Karadzic vor 2 Jahren festgenommen wurde, hatte ich den Eindruck, dass habe ich mehr Artikel gelesen über seinen Bart und wie er sich als Dr. Dabic versteckt hat, als über die Verbrechen, für die er vermeintlich verantwortlich ist. Also schon sehr wichtig, nochmal dafür Sorge zu tragen, dass die schrecklichen Straftaten, die begangen worden sind, in den Mittelpunkt gestellt werden. Es werden also einige Überlebende reden, unter anderem ein junger Mann, der in der Reihe gestanden hat in Srebrenica mit Hunderten von anderen, als seine Freunde, Kollegen erschossen wurden und der selber während einigen Tagen sich unter anderen Körpern von Leichen versteckt hat, bevor er selber fliehen konnte. Darum geht es sich vor allen Dingen, die Straftaten in den Mittelpunkt zu stellen. Es geht sich natürlich auch darum, wenn man das etwas breiter betrachtet, zu sehen, wir sind heute das einzige internationale Tribunal, das keine Flüchtigen mehr hat. Das ist sicherlich eine sehr positive Entwicklung und wir hoffen natürlich, dass auch die Botschaft mit diesem letzten wichtigen Verfahren verbunden ist, dass früher oder später landen die Staatschefs, Generäle und andere, die verantwortlich sind für solche schrecklichen Straftaten, landen sie vor Gericht. Es dauert, es nimmt Zeit in Anspruch, aber letztendlich siegt dann doch die Justiz und das ist eigentlich die Botschaft, die wir geben wollen, ohne jetzt hier naiv oder unrealistisch oder zu optimistisch zu sein. Es gibt sehr wichtige Straftäter, die doch per Haftbefehl gesucht werden, die immer noch wichtige Funktionen bekleiden und deshalb nicht festgenommen wurden. Aber in Bezug auf das Jugoslawien-Tribunal denken wir, dass wir schon mit einer gewissen Genugtuung sagen werden, voilà, Mission accomplished. Wir haben versucht, relativ erfolgreich unseren Beitrag zu unserer Strafverfolgung zu leisten.
Sagt Serge Bramertz, Chefankläger beim Sondertribunal für das ehemalige Jugoslawien, im Gespräch mit hr-info-Korrespondent Andreas Reuter. Das Interview als Podcast und weitere Informationen auf hrinforadio.de.